Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Gaskrise, Energiepreise, weltweite Weizenknappheit. Nichts beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit derzeit so intensiv wie Russlands Krieg in der Ukraine und dessen schlimme Folgen. Dabei geraten die direkt Betroffenen, die Menschen in der Ukraine, die Geflüchteten auch, fast ein bisschen aus dem Blick. Wir wollen die Folgen von Flucht und Vertreibung deshalb heute mal ausführlicher zum Thema machen. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts steht dafür wie kein anderer Zeitraum in der jüngeren Geschichte Europas. In und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Millionen Menschen ihrer Heimat beraubt. Zuerst etwa aus dem Osten für Zwangsarbeit verschleppt, versklavt, ermordet. Und nach der Shoah, dem systematischen Massenmord an den europäischen Juden durch die Nazis, wurden viele Millionen Deutsche aus den sogenannten Ostgebieten vertrieben. Gut, dass es seit vergangenem Jahr dafür ein Haus gibt, einen neuen Ort zum Erinnern, auch zum Verstehen, mit einer Dauerausstellung im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Dessen Direktorin Gundala Bavendam ist ins Studio gekommen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Fischer.
Auf die nicht ganz einfache Geschichte Ihres Hauses können wir gleich noch zu sprechen kommen, Frau Bavendam. Zunächst aber die Frage, was erleben Sie in Ihrem Haus seit Beginn des Krieges in der Ukraine?
Wir erleben, dass eigentlich keine Gruppe ins Haus kommt. Wir haben ja viele Besuchergruppen inzwischen im Haus, die nicht dieses Thema mitbringt, weil es einfach ein Thema ist, das uns alle beschäftigt, das täglich in irgendeiner Weise in den Medien präsent ist. Es mag sein, dass es Ende Februar, Anfang März noch mehr war als jetzt, aber ganz aus dem Bewusstsein sind die Flüchtlinge sicherlich nicht verschwunden. Das heißt, unser Publikum kommt mit dem Thema Ukraine ins Haus. Und wir haben versucht, darauf ganz konkret zu reagieren. Wir haben zum Beispiel recht kurz nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine die ukrainische Nationalflagge auf unserem Haus gehisst, um einfach ein Statement zu machen, um ein Zeichen zu senden unserer Betroffenheit über diesen Krieg, unserer Solidarität mit den Flüchtlingen. Wir haben aber auch im Haus Möglichkeit geschaffen, an einer Mitmachstation zum Beispiel abzustimmen über eine Frage, die lautet, was beschäftigt Sie eigentlich am meisten, wenn Sie an die Situation in der Ukraine denken? Und die allermeisten Besucher drücken auf die erste Möglichkeit der 5 Antwortmöglichkeiten, das ist das Schicksal der Flüchtlinge. Das zeigt zum Beispiel, dass unser Publikum das sehr wohl präsent hat. Und wir haben auch einen kleinen Leitfaden an einer bestimmten Stelle aufgehängt, so eine Art Inhaltsverzeichnis, dass man schnell innerhalb der Ausstellung zu den Stellen kommt, zu den Objekten kommt, die wir zum Thema Ukraine ja ohnehin zeigen. Dass wir einen Wegweiser praktisch hergestellt haben an zentraler Stelle, der so ein bisschen wie im Louvre in Paris, wo man einen Expressweg zur Mona Lisa hat. So haben wir versucht, in unserem Haus an die Stellen zu lenken, in denen eben bei uns sowieso aus historischen Gründen über die Ukraine die Rede ist.
Sie haben also die Möglichkeit für Reflexionen geschaffen, auch für persönliches Verhalten der Besucherinnen und Besucher. Gibt es denn weitergehende Aktionen, wie Sie die Situation, dass hier eben jetzt wieder geflüchtete Menschen in Berlin ankommen, das ja auch so wie so eine Art Drehscheibe fungiert hat in den ersten Wochen nach dem Krieg, wie Sie das auffangen können, wie Sie das aufnehmen?
Wir haben es programmatisch aufgenommen. Wir haben zum Beispiel Anfang Mai eine sehr schöne Abendveranstaltung gehabt, zu der wir unter anderem die ehemalige Stadtschreiberin von Odessa eingeladen haben. Das ist eine Irina Peters, die auch einen Preis für ihren Blog gewonnen hat vor einiger Zeit und die ein Jahr lang in Odessa war vor dem Krieg und über Odessa sehr, sehr schöne Texte geschrieben hat, die sie an dem Abend vorgetragen hat. Da war auch ein Pärchen aus Berlin zu Gast, die Musik gemacht haben, traditionelle ukrainische Lieder gespielt haben. Das fand ich sehr anrührend. Und jetzt zuletzt ist es noch mal ganz konkret geworden, weil wir aus heiterem Himmel, aus der Nachbarschaft einen Anruf bekommen haben. Da war eine in der Ukraine sehr bekannte Pianistin, auf welchen Wegen auch immer, bei diesem Herrn gelandet, sage ich mal, als Gast. Und sie hatte ein Konzertengagement in Berlin und brauchte eine Möglichkeit zum Üben. Und wir sind gefragt worden, ob wir ein Klavier hätten. Und wir haben nicht nur ein Klavier, wir haben einen Flügel in unserem Veranstaltungssaal. Mhm. Und wir haben dieser Ludmila Marcevic, das ist der Name dieser Pianistin, unseren Flügel zur Verfügung gestellt. Und sie hat mehrere Tage, viele Stunden auf dem Instrument gespielt.
Das klingt nach einer frohen Botschaft. Ich möchte anschließen mit der Frage, wenn wir den Blick jetzt ein bisschen weiten, die sich natürlich aufdrängt, nämlich ob man Flucht und Vertreibung aus verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Zeiten überhaupt miteinander vergleichen kann.
Ja, selbstverständlich kann man vergleichen. Das Entscheidende ist, was ist das Ergebnis des Vergleichs? Der Vergleich ist eine völlig zulässige Methode, insbesondere in der Geschichtswissenschaft. Aber die Frage ist eben, zu welchen Ergebnissen kommt man? Was ist das Resultat eines solchen Vergleichs? Und ich glaube, dass zwei Dinge da wesentlich sind. Das eine ist, dass die historischen politischen Umstände, die genauen Ursachen, die Phänomene, auch die Dimensionen, da gibt es schon sehr, sehr starke Unterschiede. Gerade wenn man in die Longue Durée geht, auf der chronologischen Achse. Wenn man aber auf die humanitäre Ebene geht, also fragt, wie geht es eigentlich den Menschen, die von Flucht und Vertreibung betroffen sind, unmittelbar, die das durchmachen müssen, dann, glaube ich, gibt es universelle Erfahrungen, wo die Unterschiede dann zwischen den Epochen durchaus auch nicht so groß sind. Also es kommt sehr darauf an, was man vergleicht, wie man vergleicht und zu welchen Resultaten man kommt.
Und wie geht das denn überhaupt, Gundula Bavendam, zu erzählen von etwas, das ja unwiederbringlich verloren ist, nämlich zum Beispiel Heimat? Wie gehen Sie mit dieser Leerstelle um, mit der Lücke, die ja quasi der Ausgangspunkt auch jeder Fluchtbewegung oder Fluchtgeschichte ist?
Ja, Sie sagen es. Also die Verlusterfahrungen, sowohl die materiellen als auch die immateriellen, das ist sicherlich einer dieser universellen Kerne von Flucht und Vertreibung. Das hat alle betroffen, die dieses Schicksal hatten, über die Zeiten. Und wir versuchen einmal deutlich zu machen, dass es eben diese materielle Dimension gibt. Das heißt, diese Idee, sich vorzustellen, ich muss über Nacht oder in wenigen Stunden, in Minuten vielleicht entscheiden, was mir wirklich wichtig ist, was ich wirklich brauche, was nehme ich mit. Das ist etwas, das kann man sich als Wohlstandsmensch fast nicht vorstellen. Aber jeder Flüchtling und jeder Vertriebene musste diese Frage unter sehr teilweise schlimmen Umständen eben beantworten. Und davon ein Teil ist bei uns im Museum. Das heißt, jedes Teil, jedes Dokument, jeder Brustbeutel, auf den eine Mutter die Namen ihrer Kinder geschrieben hat, jedes Besteckmesser, das eine andere Mutter ihrer 16-jährigen Tochter mitgegeben hat, damit sie sich verteidigen kann. Jeder Teddy, der von einem Flüchtlingsmädchen im Schützengraben gefunden worden ist, jetzt bin ich gerade gedanklich im Zweiten Weltkrieg, und dieses Flüchtlingsmädchen hat ihn mitgenommen und hat ihn nach Deutschland mitgebracht. Das sind solche Kostbarkeiten aufgrund der Umstände von Flucht und Vertreibung. Und dann gibt es die immateriellen Verluste. Man geht weg aus dem Land, aus dem man kommt. Man geht weg aus dem Land, dessen Muttersprache man spricht. Man geht weg aus dem Land, wo die Menschen leben und auch die Vorfahren begraben sind, mit denen man sich verbunden fühlt. Und muss das alles aufgeben, ohne in dem Moment überhaupt zu wissen, was kommt. Und es sich im besten Fall hinterher ganz woanders wieder aufbauen. Und das weiß man heute ja auch. Das dauert Generationen. Das betrifft nicht nur die Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs, das betrifft die Syrer unserer Tage, die Afghanen unserer Tage und das wird leider auch die Ukrainer und Ukrainerinnen betreffen.
Weil Sie gerade die ersten Objekte erwähnt haben, die Flüchtende so mit sich genommen haben, ich fand erstaunlich und auch sehr anschaulich in Ihrem Haus, wie Sie das in der Ausstellung auch gegenüberstellen. Also was früher Ende der 40er Jahre der Kinder- oder Leiterwagen mit dem metallbeschlagenen Koffer war, das ist heute ja oft auch nicht mehr sehr viel als das Mobiltelefon, das dann im sprichwörtlich letzten Hemd steckt.
Ganz richtig. Also die Objektwelt von Flucht und Vertreibung hat sich durch die Zeitläufe verändert. Was im Zweiten Weltkrieg ein handgezeichneter kleiner Zettel war, auf dem jemand mit Tintenklecksen minutiös Namen von Verwandten und Freunden aufgeschrieben hat, wo sich die Familie vielleicht hinwenden könnte, ist, wie Sie richtig sagen, zum Beispiel und auch tatsächlich ganz besonders wichtig, das Smartphone. Dieser Taschencomputer, den wir alle miteinander herumtragen. Und man kann sich im Grunde keine Flucht aus Syrien oder aus Afghanistan ohne ein Smartphone vorstellen. Und das ist auch der Grund, warum wir auch diese Objekte in die ständige Ausstellung eingebracht haben. Weil sie von demselben Bedürfnis zeugen, das Flüchtlinge immer haben, in Verbindung zu bleiben mit ihrer Herkunftsregion, mit den anderen Familienmitgliedern, die vielleicht woanders sind. Das ist ja ein Massenschicksal durch Flucht und Vertreibung, dass Familien zerrissen werden. Und dadurch speist sich dieses ungeheure Bedürfnis, miteinander in Kontakt zu sein. Und das wird natürlich heute auch unter Flüchtlingen ganz stark digital organisiert.
Welche Rolle spielt eigentlich der Pass, der Ausweis, diese Bezeichnung der Gruppenzugehörigkeit für Menschen, die ja auf der einen Seite Identifizierung bedeutet, vielleicht auch Zugehörigkeit, auf der anderen Seite ja Markierung und Ausgrenzung, vor allem wenn es sich um sozusagen staatliche Vertreibungen handelt?
Der Pass ist bei uns im Hause vielleicht eines der wichtigsten Objekte, also eine der wichtigsten Gattungen von Objekten, zugehörig zur größeren Gattung der Dokumente. Der Pass ist das Dokument und es ist ja noch ein relativ modernes Dokument. So lange gibt es solche Pässe noch gar nicht. So grob gesagt, seit dem Ersten Weltkrieg hat man wirklich Umstände, dass man permanent ein Ausweisdokument bei sich hat. Dokumentiert erstmal das Verhältnis des Individuums zu seinem Staat. Und natürlich ist es ein Stück weit eine Markierung. Man muss ja dann Daten angeben, man wird irgendwie einsortiert in bestimmte Gruppen, man muss seine Augenfarbe angeben und sowas. Aber es ist eben vor allem auch Schutz. Ein Pass bietet vor allem auch Schutz, denn das Land, dessen Pass man hat, ist jedenfalls in der Theorie verantwortlich für einen, auch für den Schutz im Ausland. Und die Menschen, die solche Pässe nicht haben, denen geht es ganz besonders schlecht, die Staatenlosen. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg so. Damals wurde durch die Vereinten Nationen zum ersten Mal das Amt des Hohen Kommissars für Flüchtlinge geschaffen, das Fridtjof Nansen innehatte, viele Jahre, ein Norweger. Und der hat einen Ersatzpass geschaffen, den sogenannten Nansen-Pass. Das war eine ganz pragmatische Antwort auf die Situation von vielen Millionen Menschen schon am Ende des Ersten Weltkriegs, die keine Pässe mehr hatten und die zwischen die Stühle gefallen sind, für die sich kein Staat mehr verantwortlich gefühlt hat. Das war eine ganz wichtige Errungenschaft.
Ja, und noch ein weiteres Detail zum Stichwort Zugehörigkeit. Auch wenn wir uns angewöhnt haben, ein Land wie das heutige Deutschland nicht als homogen zu betrachten, waren ja zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, Sie haben es auch schon angedeutet, ethnische Säuberungen an der Tagesordnung. Und auch eben Völkermassen, die auf Landkarten hin und her geschoben wurden wie Schachfiguren.
Das ist richtig. Das sind politische Maßnahmen gewesen. Es gibt eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese sehr einflussreiche Idee, und zwar in der gesamten internationalen Gemeinschaft, dass man Konflikte, und zwar innergesellschaftliche, aber auch zwischenstaatliche, besser in den Griff bekommt, vielleicht sogar lösen kann, wenn Bevölkerungen innerhalb der Grenzen von Nationalstaaten möglichst einheitlich sind. Man kann eben auch sagen homogen, kulturell homogen. Und um das zu erreichen, hat man quasi die ethnische Säuberung erfunden. Ja, das ist ein Bereinigungsinstrument, ein politisches Konzept, ein Bereinigungsinstrument, mit dem man eben sagt, wir stellen diese Homogenität her durch eine sehr radikale Maßnahme, die eben bedeutet, dass eine Gruppe weggebracht wird und an einen anderen Ort verpflanzt wird. Das ist im Kern die Vertreibung. Und das wird gemacht ohne Rücksicht auf Verluste. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, das kann man auch am Beispiel der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs belegen, dass oft im Vorfeld von Vertreibungen bestimmte Bevölkerungsgruppen, die man dafür schon im Visier hat, zu Bürgern zweiter Klasse gemacht werden. Denen also schon bevor der Vertreibung bestimmte staatsbürgerliche Rechte aberkannt werden, deren Pass nichts mehr wert ist. Und wenn sie geschwächt sind, dann werden sie vertrieben. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Zusammenhang, der Pass im Vorfeld einer Vertreibung schon als Mittel eigentlich der Diskriminierung.
Gundula Bavendam, die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist auch ein Ort der Wissenschaft. Sie sind auch ein Archiv. Das kommt aus der eigenen Geschichte her. Trotzdem nochmal die Frage, wie haben Sie denn aus dem Wenigen, das Geflüchtete so mitbringen, dann ausgewählt, um diese Fluchtgeschichten erzählen zu können?
Zum einen sammelt die Stiftung, die ja hinter dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung steht, schon seit ungefähr einem Jahrzehnt, also seit es sie gibt. Die Stiftung wurde 2008 gegründet und hat 2009/10 angefangen zu sammeln. Das heißt, wir hatten wirklich ein Jahrzehnt lang Zeit. Was uns ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir nicht, ich sag mal, namenlose Objekte ausstellen und sagen, das ist hier ein Leiterwagen aus Ostpreußen von 1945, sondern wir möchten die Geschichten zu den Objekten kennen. Das heißt, der Idealfall ist, dass wir durch den Kontakt mit Schenkern oder auch Leihgebern in Gespräche kommen, die Weiteres zutage führen. Dokumente, Briefe, Fotos, Tagebücher, Aufzeichnungen, sodass wir wirklich dazu in die Lage versetzt werden zu sagen, das ist Familie Meier, die lebte in Pommern, die ist dann und dann mit ihrem Pferdewagen und ihrem Leiterwagen aufgebrochen. Das und das war ihre Route. Die einzelnen Familienmitglieder gelangten zum Teil in die Besatzungszonen oder späteren Besatzungszonen, andere vielleicht nach Dänemark. Viele deutsche Flüchtlinge sind ja tatsächlich auch nach Dänemark gelangt, noch vor Kriegsende. Ja, also wirklich sagen zu können, das ist die Geschichte, das Objekt sozusagen zu verbriefen und zu kontextualisieren, damit es lebendig wird. Das ist unser Hauptanspruch. Und das konnten wir in sehr hohem Maße tatsächlich einlösen. es vergeht kein Tag, ohne dass wir E-Mails bekommen, wo Menschen uns anbieten, Dinge aus ihrem Privatbesitz in unsere Sammlung zu geben. Ihre Aufzeichnungen, ihre Fotos, ihre Objekte. Und wir sind ein Ort des konkreten Dialogs. Also ein Ort, an den tatsächlich Menschen kommen, die selber Flucht und Vertreibung erlebt haben, die mit uns reden wollen, denen wir Zeit widmen. Das alles gehört tatsächlich zu unseren Aufgaben. Und ich hoffe, dass wir damit einen Unterschied machen können. Er mag klein sein, aber er ist wichtig. Und dieser Raum möchten wir sein, dieser Ort möchten wir sein.
Mir ist besonders im Ohr die Zeitzeugenerzählung sehr alter Menschen, die zum Teil zum ersten Mal im Leben über diese Zeit oder ihre Flucht erzählen. Also ich spiele jetzt an auf ein akustisches Ereignis im zweiten Stock der Ausstellung, die das auch sehr lückenhaft machen, die das zum Teil auch verrätselt machen, die das zum Teil im Dialekt machen, den wir kaum verstehen können. Aber das ist ein Dokument, hinter dem Personen stehen.
Absolut richtig. Das gehört auch zu unserer Sammlungstätigkeit. Längst nicht nur die Exponate oder die Dokumente, sondern die direkten menschlichen Zeugnisse, also Aufzeichnungen von Interviews, die wir eben auch seit über einem Jahrzehnt führen. Und sehr viele Ausschnitte aus diesen Interviews haben Eingang in die ständige Ausstellung gefunden. Was Sie jetzt gerade erwähnt haben, ist meines Erachtens ein Film, der als solches Exponat ist, im zweiten Teil der ständigen Ausstellung, wo ein Enkel einer Vertriebenen seine Großmutter dabei freundlich beobachtet, wie sie ein Bett macht und wie sie in dieser Alltagshandlung begriffen, in ihrem Herkunftsdialekt spricht und so en passant beiläufig sozusagen etwas von ihren schrecklichen Erfahrungen mitteilt. Das ist ein sehr berührendes Zeugnis, das am Ende des zweiten Teils der ständigen Ausstellung zu sehen ist. Wir haben aber auch für den ersten Teil, wo wir diese breite europäische Perspektive haben, ja dezidiert Interviews auch mit Flüchtlingen aus ganz anderen Regionen geführt. Da stellen wir dann eben Flüchtlinge zum Beispiel aus Ostpreußen oder Vertriebene aus Pommern oder auch aus der Tschechoslowakei gegenüber drei Boat People und drei Menschen, die aufgrund der Jugoslawien-Konflikte nach Deutschland gekommen sind.
Ganz kurz zur Struktur des Hauses. Im ersten Stock gibt es eben die sogenannten Themeninseln wie Nation und Nationalismus oder Krieg und Gewalt etc., wo sie tatsächlich auch den Blick weiten und über die europäische Perspektive hinaus zum Beispiel auch Flüchtlingslager an anderen Orten der Welt fotografisch dokumentieren. Ich würde Sie nach dem Ziel dieser Ausstellung fragen wollen. Was ist sozusagen der philosophische, was ist der pädagogische Gedanke, den Sie im Haus vermitteln wollen?
Zum Ersten beziehen wir uns natürlich immer auf unseren Stiftungszweck und auf unseren Stiftungsauftrag. Es gibt ja ein Stiftungsgesetz, in dem wirklich formuliert ist, was wir machen sollen. Und dazu gehört, die Geschichte von Flucht und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs einzubetten. Und die eine Einbettung oder auch Kontextualisierung, die wir vornehmen, ist eben die einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration, vornehmlich im 20. Jahrhundert, aber mit Anschluss an die Gegenwart. Das findet vor allem im ersten Teil statt, im ersten Obergeschoss. Und im zweiten Teil gehen wir dann nochmal ganz gezielt auf die Zeit ab der frühen 30er Jahre ein und vertiefen den Schwerpunkt dieser ständigen Ausstellung, nämlich Flucht und Vertreibung der Deutschen. Und dazu gehört unverbrüchlich die NS-Vorgeschichte. Man muss verstehen, wieso es überhaupt zur Flucht und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs kommt. Das ist ein Ergebnis dieses Krieges, der von Deutschland ausgegangen ist und der zu schrecklichen Verbrechen, insbesondere im Vernichtungskrieg im Osten, von deutscher Seite geführt hat. Das gehört zusammen. Was ist unser pädagogisches Ziel? Wir möchten erreichen, dass dieses wichtige und immer noch schmerzhafte Kapitel deutscher Geschichte bekannter wird. Viele Menschen wissen davon nichts. Vor allem Touristen haben möglicherweise noch nie etwas davon gehört, dass Deutsche am Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben worden sind. Das erleben wir immer wieder. Also dieses Thema bekannter machen. Unsere Aufgabe ist, ein Ort zu sein, an den Menschen der Erlebnisgeneration, die es ja immer noch gibt, also Menschen, die heute 80, Anfang, Mitte 80 sind, deren Geschichte das ist, dass sie einen Ort haben, an dem sie mit Empathie empfangen werden, wo ihre Geschichte, aber auch ihr Leid gewürdigt wird. Wir sind eben ein Lern- und Erinnerungsort. Und das Dritte ist vielleicht das Universelle, dass jeder, der aus unserem Haus rausgeht, glaube ich, ein Bewusstsein dafür hat, zu sagen, diese Geschichte ist nicht zu Ende. Sie geht weiter. Sie wird weitergehen und sie wird wahrscheinlich noch größer werden, noch gewichtiger, wenn man die ganzen Ursachen und Konstellationen bedenkt, die auch in Zukunft weiterhin zu Flucht und Vertreibung führen können.
Dann ist an dieser Stelle vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo wir kurz die Geschichte des Hauses und der Dauerausstellung streifen müssten, die ja keineswegs unumstritten war. Ich versuche mich an einer sehr kursorischen Zusammenfassung. Also da gab es das Deutschlandhaus, das Haus der Landsmannschaften der Vertriebenenverbände. Dann gab es einen Plan, das Zentrum gegen Vertreibungen, das letztendlich an der Personalie Erika Steinbach, der damaligen Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, scheiterte oder vielleicht auch scheitern musste. Dem folgte das Projekt eines sichtbaren Zeichens, nämlich die Gründung der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung und darin der Plan eben einer Dauerausstellung, an deren Konzeption sich dann vor allem osteuropäische Historiker abgearbeitet haben. Es ging eben um die von Ihnen schon erwähnte Frage, inwieweit der Nationalsozialismus und die Vernichtungspolitik der Nazis dabei miterzählt werden müssten. Welche Lösungen haben Sie für dieses Problem gefunden?
Bezogen auf die ständige Ausstellung haben wir sie dadurch gefunden, dass wir eben auch stark Bezug nehmend auf die Architektur des Hauses. Das Haus ist ja innen vollkommen transformiert worden und besticht durch eine wirklich sehr moderne, zeitgemäße Architektur. Und durch das Haus ist einfach vorgegeben, dass die ständige Ausstellung auf 2 Etagen stattfindet. Und wir haben dann sehr intensiv überlegt, wie verteilen wir den Stoff, der uns aufgegeben ist, auf diese 2 Etagen und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Zweiteilung, gleichwohl ist es eine Ausstellung, im Grunde gucken wir auf ein und dasselbe Thema aus 2 Blickwinkeln. Unten ist es das Panorama, der breite Blick, the bigger picture, die deutsche Geschichte und zwar immer die Deutschen als Verursacher von Vertreibungen und als Leidtragende von Vertreibungen, eingebettet in eine lange Geschichte der Zwangsmigration in Europa des 20. Jahrhunderts. Sie haben aber auch zu Recht erwähnt, wir streifen auch außereuropäische Beispiele. In diesem Teil kommt zum Beispiel die Teilung Britisch-Indiens vor, 1947-48. Also ein Beispiel einer riesigen Fluchtbewegung von über 20 Millionen Menschen, die ausgelöst wurde in dem Moment, wo Britisch-Indien geteilt wurde in Pakistan und Indien. Und die Hindus mehr oder weniger über Nacht nach Indien mussten und wollten und umgekehrt die Pakistanis nach Pakistan. Das ist ein sehr prominentes Beispiel bei uns, spielt in Indien bis heute eine große Rolle. Und im zweiten Teil gehen wir eben nicht thematisch vor, sondern chronologisch. Und da war es uns auch wirklich wichtig, dass die Architektur so gebaut ist, dass die Menschen durch diese chronologische Abfolge müssen und sich erst mit der NS-Zeit auseinandersetzen müssen. Es geht gar nicht anders. Das ist gewollt, das ist gesetzt von uns, weil eben dieser Nexus so wichtig ist. Und dann schreitet man die verschiedenen Phänomene ab und lernt eben etwas über einzelne Familiengeschichten, die Familien, die fliehen mussten, Familien, die vertrieben wurden, die wilden Vertreibungen, die Vertreibung nach der Potsdamer Konferenz bis hin zur Integration dieser 12,5 Millionen Angekommenen in die Besatzungszonen und dann vor allem in die beiden deutschen Teilstaaten nach 1949.
In den zweiten Stock führt eine sehr ausladende, aber nicht sehr einladende Treppe, wie ich finde. Das wirkt fast ein bisschen wie ein Hidden Treasure, auch wenn es dann sehr anschaulich gemacht ist am Ende. Sie haben das Haus anlässlich seiner Eröffnung im Juni 2021 eine Schule der Ambivalenz genannt. Was meinten Sie damit?
Damit meine ich etwas Ideelles. Damit versuche ich zu beschreiben, wo unsere Position ist in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Unsere Aufgabe ist jedenfalls an deutsche Betroffene, an deutsches Leid und auch an deutsche Todesopfer zu erinnern. Es sind über 600.000 Menschen durch Flucht und Vertreibung zu Tode gekommen. Und wie schafft man das? Dieses Kapitel in eine Erinnerungskultur zu integrieren, die aus guten Gründen und aufgrund unserer Geschichte mit dieser bleibenden Verantwortung Deutschlands zu tun hat, sich immer auch wieder zur Verantwortung zum NS-Regime, aber auch vor allem zu der verbrecherischen Kriegsführung zu verhalten, zur Shoah und so weiter. Da haben wir eine ganz besondere Stellung an einer Membran, könnte man vielleicht sagen. Und man muss beides leisten in diesem Haus. Es darf nicht in die Schieflage geraten. Es muss in der Balance bleiben. Aber man lernt etwas über, ja, tatsächlich die Ambivalenzen von Geschichte. Manche fragen uns, können denn Täter Opfer sein? Ja, die deutsche Geschichte, in diesem Fall Flucht und Vertreibung, ist ein Beispiel dafür, dass Menschen, die insofern Mitverantwortung trugen, dass sie das System gestützt haben, Hitler vielleicht bewundert haben, gehofft haben, dass Deutschland den Krieg gewinnt, aber deswegen konnten sie ja nichts dafür, dass sie vertrieben worden sind. Das ist ein Schicksal, was sie hatten aufgrund des Ergebnisses des Zweiten Weltkriegs. Und sie waren nicht weniger verantwortlich oder mehr als Bürger in Köln oder in München. Es hat sie aber getroffen. Ja? Und diese Ambivalenzen auszuhalten, sie aber auch auszusprechen und sie produktiv zu nutzen für Bildung und Vermittlung, das ist unsere Aufgabe. Das meinte ich mit Schule der Ambivalenz.
sagt Gundula Bavendam, Historikerin und Direktorin des Zentrums Flucht, Versöhnung, Vertreibung in Berlin, über die Dauerausstellung und ihre Aktivitäten im Haus. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Frau Fischer, vielen Dank Ihnen.
Dass wir Mitte der Woche aufgezeichnet haben, nach uns gleich die Sendung Kultur heute, die ich sehr empfehle. Und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.